MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Du hast ja eingangs kurz erwähnt, dass Diskriminierungserfahrung jüdischer und schwarzer Menschen, also Rassismus und Antisemitismus, auch oft gegeneinander ausgespielt werden. Kannst du da vielleicht Beispiele nennen und kannst du vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, wie sowas im Alltag aussieht?
Okay, zum einen, ich meine, beherzt versuchen, Anhänger der Intifada, Israelis und jüdische Menschen überhaupt als weiße Siedler darzustellen, nicht wahr? Und reden von Kolonialismus und Ausbeutung etc. in der Hoffnung, dass es dumme schwarze Menschen gibt, die darauf einfallen und das als Möglichkeit, als Ventil benutzen, um ihre Antipathien gegen Weiße. Also jüdische Menschen sollten aus also diesem perversen Narrativ nach sollten als Projektionsfläche für die Antipathien der Schwarzen agieren, damit die Schwarzen ihre anti-weiße Antipathien loswerden können und gleichzeitig die Leute, die Weißen, die gegen Israel sind, würden etwas davon haben. Nicht wahr? Das hört sich sehr primitiv an, weil es auch primitiv ist. Na? Es ist auch primitiv. Es ist so, dass die Hoffnung darin steht, dass durch diese kodierte Sprache, durch Memes, Tropes, Stereotype, Vorurteile etc., die nicht in die Tiefe gehen, die aber zugleich sehr evokativ, sehr emotiv sind. Na, über die Tastatur der Gefühle laufen. Na, dass das dazu beitragen würde, Schwarze gegen Weiße, gegen Juden zu animieren. Und ich sehe da Populismus, ich sehe da linksdogmatisches eine Demagogie, Stimmungsmache, die darauf bedacht ist, die Verbindungen zwischen beiden Gruppen zu stören. Parallelen, wie gesagt, Parallelen gibt es in der Art und Weise, wie man das betreibt. Und schließlich die Weißen, die White Saviors, die meinen, dass der Krieg gegen Israel, und das war ein Angriffskrieg, es ist ein Angriffskrieg der Hamas gegen Israel. Israel verteidigt sich gegen diesen Angriff. Bei diesem Angriffskrieg wollen viele Leute sagen, okay, das ist der Schritt des Dekolonialismus. Und Dekolonialismus ist ein Wort, das die meinen, dafür würden schwarze Menschen Kapriolen machen, also in die Luft sprengen und so weiter, so fort. Und nicht darüber nachdenken, okay, was geschieht hier eigentlich? Wer wird von wem befreit und so weiter und so fort?
Gibt es für dich bestimmte Momente, in denen für dich sehr greifbar war, dass die Erfahrungen von schwarzer und jüdischer Geschichte ineinander greifen?
Ja, es gibt den einen Moment, nämlich dauernd, andauernd, laufend. Mhm. Es ist wie Rädchen, die ineinander greifen, die sich umdrehen, aber weiter miteinander verbunden sind. Es gibt Brüche, was die Harmonie betrifft, immer wieder. Zum Beispiel Crown Heights, diese Sache, die ich auch im Buch anspreche. Auch die, sage ich mal, die Präsenz von Malcolm X auf der Landschaft der Bürgerrechtsbewegung und so weiter und so fort. war irritierend in Anbetracht seiner Äußerungen über Israel und so weiter und so fort. Er galt quasi als Gegenpol zu Martin Luther King, der lobend über Israel gesprochen hatte, auch offen, ne? Aber halt lobend und nicht von diesem Standpunkt, man müsse Israel bei jedweder Gelegenheit attackieren oder als weiße Kolonialgesellschaft und so betrachten. Auch nach dem Sechstagekrieg hat er klar gesagt, dass Israel eine, ein leuchtendes Beispiel, ein Outpost der Demokratie im Nahen Osten war und lobte, was die Menschen im Grunde genommen, die Holocaust-Überlebenden, aus dem Boden gestampft haben und dass aus der Wüste eine Oase der Demokratie entstanden sei. Es gab starke Verbindungen zwischen Martin Luther King und der jüdischen Community. Malcolm X war auf einer anderen Schiene unterwegs. Er ist nach Gaza gefahren, kam aus Gaza allerdings etwas nachdenklich zurück. Er fing an, auch Zweifel zu haben, was die pro-palästinensische Bewegung betrifft und ob es wirklich im Interesse der schwarzen Bewegung und so weiter und so fort sei. Aber im Grunde genommen galt er quasi als Gegenpol zu Martin Luther King, was den jüdischen Blick auf die schwarze Community und so betraf. Aber ungeachtet dessen gab es die starke Verbindung da. Und im Sommer von 1964, im Freedom Summer, mit den Freedom Riders, die in Bussen unterwegs in den USA waren, im Süden, Bürgerrechtsaktivisten und so weiter und so fort, der Löwenanteil der Weißen bestand aus jüdischen Menschen, nicht wahr? Und auch als George Floyd ermordet wurde und Millionen rund um die Welt, aber Millionen von weißen Menschen auf die Straße gegangen sind, mehr weiße Menschen als schwarze, um gegen den Rassismus zu protestieren, waren jüdische Menschen auch sehr stark dabei. Ne? Und daran erinnere ich in der schwarzen Community, wenn ich sage, es reicht nicht zu sagen, okay, man stehe zu Israel, man soll es auch mit auf die Straße tragen. Ne? Man soll es auch nicht darauf beschränken. Ne? Weil, wir brauchen weitaus mehr als etwas Performatives. Ne? Aber man sollte schon bekannt geben, ne? Weil jüdische Menschen immer und immer wieder für uns da waren. Es wäre so toll, wenn das auch zu sehen wäre, was die Solidarität mit Juden und Israelis und so heute betrifft. Diese Solidarität ist da, aber die wird in der BIPOC-Community eher kleinlaut artikuliert. Und viele Nicht-Schwarze in der BIPOC-Community, die noch weniger über diese historischen Verbindungen zwischen Schwarzen und Juden wissen, sehen es anders, zweifelsohne, und fallen auf diese Narrative der pro-palästinensischen Bewegung ein. Und das ist für viele jüdische Menschen, vor allem junge jüdische Menschen, die eigentlich für den Frieden mit Palästina sind, etwas frustrierend. Die möchten natürlich nicht massakriert werden, aber die möchten auch bekannt geben, dass sie sich für eine friedliche Lösung einsetzen und so weiter und so fort. Aber sie werden pauschal als, ja, das ist das Z-Wort, Zionisten. Für mich ist Zionisten kein Schimpfwort, na? Aber es wird als Schimpfwort benutzt. Und sie werden pauschal als Zionisten, als Kolonialisten präsentiert, wenn man auf dem Unicampus ist und Israelis und Juden ausschließt, pauschal oder auch aus der Pizzeria oder wo auch immer, dann ist es eine klare diskriminierende Haltung, die auch gesetzeswidrig ist, eine klare Aussage, dass Hass hier herrscht. Hass entscheidet hier, nicht Differenzierung. No? Gerne hat die pro-palästinensische Bewegung ja die Mitwirkung jüdischer Menschen, aber das sind oft jüdische Menschen, die aus dem BDS-Milieu und so kommen. Die sind für diese Leute, okay, das sind die guten Juden. Die können mitmarschieren, die können auch gerne ein paar Takte sagen vor der Kamera und so weiter und so fort. Aber das ist extremistisch. Na? Das ist Israel-feindlich. Aber viele jüdische Menschen, die eher eine moderate Position haben, ähnlich wie arabischstämmige Menschen, die eine moderate Position haben, und auch dazu gehören palästinensische Menschen, die bekommen kaum die Möglichkeit, sich zu äußern. Die linke Presse will das nicht, die will diese Differenzierung nicht.
Ja, diese Lücke der Stimmen, finde ich, die ist auch sehr deutlich. Und ich finde es auch immer wieder interessant, dass jetzt auch gerade eher diese BDS-nahen jüdischen Menschen eingeladen werden und palästinensische Stimmen eigentlich überhaupt nicht gehört werden. Das ist
ganz genau was das sorgt auch weiter. Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, Entschuldigung, aber ich wollte emphatisch betonen, auch das sorgt von dem Rassismus in der Free Palestine Bewegung. Die Free Palestine Bewegung ist inhärent rassistisch, und was die Mitwirkung von linken White Saviors betrifft, oh nein, es ist wirklich so. Diese Menschen haben kolonialistische, eurozentrische Vorstellungen. Ausgerechnet die White Saviors, die über Dekolonialisierung reden. Aber wie kann man die ohnehin ernst nehmen? Nicht wahr? Die White Saviors, na, die predigen gegen die kulturelle Aneignung und dann tragen Kefias, na, die Palitücher, na. So, find the error, na, finde den Fehler da. Und, aber es herrscht so viel Rassismus da, die sind nicht ernsthaft daran interessiert, dass marginalisierte Menschen zu Wort kommen. Und so bevorzugen die lieber andere Weiße, auch BDS-Juden, die werden bevorzugt, und moderate Palästinenser, die bereit sind zu sagen, hey, wir sollten eigentlich öffentlich den Terrorangriff gegen Israel verurteilen. Ne? Wenn man sagt, dass die Bewegung das nicht tut, dann gibt es immer Leute, die sagen, doch, wir kritisieren die Hamas, wir kritisieren den Terrorangriff. Wann? Wo denn? Wo ist das geschehen? Wo ist das geschehen? Und ja, aber wie gesagt, wir wollen nicht, dass echt marginalisierte Menschen zu Wort kommen. Und ich habe eine Situation, eine lesbische jüdische Freundin wollte mit ihrer Freundin auf eine Demo gegen rechts, also sie wollte da marschieren gegen Nazis und Co. Ne? Die haben, also die Ordner dieser Gruppe haben nicht zugelassen, dass sie sich dazu stößt. Und angeblich aus Sicherheitsgründen, für ihre eigene Sicherheit. Fakt ist, sie hatte den Davidstern in den Farben des Regenbogens da. Und das war zu bunt für diese Leute, die gegen Nazis marschieren wollten. So würde eine jüdische Lesbe ausgeschlossen in Deutschland von einer Gruppe, die gegen Nazis marschieren wollte. Wieder, finde den Fehler. So werden auch, wie gesagt, palästinensische Geflüchtete, die queer sind zum Beispiel, ausgeschlossen. Weil das, was sie zu sagen haben, erstens sehr entsetzlich ist, entsetzlich wahr ist und widerspricht Narrativen der Gruppe. Und es ist dieser Rassismus, der dahinter steckt. Diese White Saviors, die in dieser Gruppe unterwegs sind, wollen dafür Sorge tragen, dass ihre Interessen vertreten werden. Und es ist eine Art unheilige Allianz mit den Intifadisten, aber es ist im Grunde genommen rassistisch strukturiert. Ich muss das betonen, weil die Leute sagen, ja, warum sagst du dann rassistisch? Weil diese White Saviors kein Problem damit haben, dass eine Generation nach der anderen, eine Generation palästinensischer Kinder nach der anderen, erzogen wird, um Israelis zu hassen, um in den Krieg gegen Israel einzuziehen, um ja Märtyrer zu werden. Die haben kein Problem damit, dass diese Kinder abgeschlachtet werden. Das ist, was die Hamas bewirkt damit. Diese Kinder werden in einer Gesellschaft groß oder hauptgroß, deren Ziel es ist, den israelischen Staat auszulöschen. Okay, dieses Ziel ist nicht realistisch. Es ist nicht Israel, es ist nicht, ich sage, es ist auch nicht israelistisch. Es ist fanatisch. Israel hat niemals, niemals irgendeinen Krieg verloren. Es ist im Grunde genommen nicht möglich. Militärisch kann Israel nicht verlieren. Sehe, was 1967 passiert ist. Man hätte gehofft seitens der Angreifer, dass das das letzte Wort von Israel sein würde. War nicht so. Israel verliert keinen Krieg. Das geht diesen Menschen unter die Haut. Die meinen, okay, dann müssen wir noch härter versuchen, Israel auszulöschen. So die Leute, die hier zur Intifada aufrufen, rufen dazu auf, dass palästinensische Kinder in einen Krieg ziehen, den sie niemals gewinnen können. Die Hamas will auch nicht, dass sie gegen Israel gewinnt. Sie wollen ständig und laufend Krieg gegen Israel führen. Also ein feiner, aber fundamentaler Unterschied da. Ja. Und es ist rassistisch zu sagen, ach, andere Leute, Kinder, können gerne in Reiswolf ins Feuer geworfen werden, und wir marschieren hier und unterstützen die. Das ist rassistisch. Es ist der Rassismus der geringen Erwartungen. So nach dem Motto, ja, diese Menschen kennen Demokratie sowieso, die werden es nicht so richtig vermissen. Na? Man spricht niemals auf Augenhöhe mit den Betroffenen aus Palästina. Man stellt nicht vor, dass sie sich vielleicht für eine Demokratisierung interessieren könnten. Nein, man klatscht zu, wenn über die Vernichtung Israels gesprochen wird. Das ist rassistisch. Diese Leute, diese Kinder haben keine Chance. Sorry, ich musste das sagen.
Nee, danke, dass du das auch nochmal erklärt hast, weil ich glaube, dass es einfach strukturell für viele gar nicht klar ist, warum das rassistisch ist. Und ich glaube auch ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt eigentlich viele Punkte, die auch in deinem Buch besprochen werden, so ein bisschen angeklopft, sage ich mal. Und ich würde jetzt gerne nochmal zum Abschluss kurz auf dein Buch zu sprechen kommen. Und zwar auf die Resonanz, die du bisher so bekommen hast. Gab es bisher zu deinem Buch irgendwelche Stimmen oder Reaktionen, die dich überrascht haben, positiv wie negativ?
Oh, ich habe gute Rezensionen bekommen, schon in der ersten Auflage. Die Zeitungen fanden es toll. Und auch die Online-Rezensionen etc. Sehr gut. Es gibt, gerade weil das Buch so gut ankommt, gibt es eine Gegenbewegung von Leuten, die mir vorwerfen, die Free Palestine-Bewegung also als etwas Gefährliches darzustellen. Und da ist was dran. erstens, die ist gefährlich und zweitens, ich stelle sie auch so dar, weil, wie gesagt, ich bin damit beschäftigt, Strukturen des Hasses und des Rassismus zu identifizieren. Und wenn ich über Sachen wie den sogenannten arabischen Sklavenhandel rede, transsaharischen Sklavenhandel, 1500 Jahre lang, oder wenn ich über Martin Luther King und Joachim Prinz, Rabbiner aus Berlin in den USA, rede, dann passt es vielen Menschen nicht so. Die versuchen, Veranstaltungen, Lesungen so zu stören, aber es trägt eher dazu bei, dass sich mehr Leute für das Buch interessieren. Und da ist im Grunde genommen etwas ganz Neues für viele Menschen ist. Ja, lesen viele Menschen das und ich habe sehr gute Reaktionen von Menschen, die mögen, wie es strukturiert wird, wie es auch erzählt wird. Ich will, dass diese Erfahrungen spürbar sind, dass man das quasi fast in der ersten Person erfahren kann, dass man in dieser Situation erfahren kann. Und ich möchte auch mit Vorurteilen aufräumen. Ich stelle die Frage im Buch, und hier ist wieder ein Mini-Spoiler, okay, ich stelle die Frage im Buch, was ist der Unterschied zwischen einem Neonazi und einem White Savior? Und die Antwort ist, der Neonazi, der weiß schon, dass er ein Rassist ist. Das ist ziemlich hart. Aber es ist auch so. Ne? Dabei unterscheide ich natürlich zwischen White Saviors und White Allies. Wir in der schwarzen Community, wir brauchen und begehren und begrüßen White Allies. Menschen, die mit uns marschieren, die mitmachen, die mitmischen, mit denen wir auch Tacheles reden können und auch umgekehrt. Menschen, die auch Fehler machen dürften, weil die ernsthaft daran interessiert sind, gemeinsam was Gutes aufzubauen. Der White Savior dahingegen, der sich gerne als links oder progressiv darstellen lässt, so vorgeht, hat eher egoistische Sehnsüchte und ist nicht ernsthaft an Befreiung oder Dekolonialismus oder so etwas interessiert. Gerne interessiert er sich für performative Solidarität, für oberflächliche Sachen und versucht als Vermittler zu agieren. Aber im Grunde genommen ist nicht daran interessiert, zur Befreiung anderer Menschen beizutragen, sondern eher die eigenen Privilegien beizubehalten und einen guten Eindruck zu machen.
Da hast du im Buch auf jeden Fall auch ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, aber das spoilern wir jetzt mal nicht. Ich würde dann gerne zu meiner letzten Frage kommen. Wenn du einen Wunsch hättest, einen einzigen Wunsch an die politische Kultur in Deutschland und die Medienlandschaft, was müsste sich in den nächsten, ich wollte fragen Jahre, aber ich glaube, wir brauchen Monate. Was müsste sich denn in den nächsten Monaten ändern, damit dieser Diskurs sich nicht noch weiter verrennt?
Okay, du hast speziell Medien gesagt. Vielleicht erwähnst du meinen brandaktuellen Artikel bei euch auch.
Der Artikel ist quasi letztes Wochenende erschienen, wenn Sie dieses Interview hören. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall mal reinlesen.
Der Titel heißt Gaza oder gar nichts. Na, und es ist eine Medienschelte. Es ist im Grunde genommen eine Kritik an den ich kritisiere den medialen Aktivismus für Palästina. Was ich mir wünschen würde, mehr Objektivität. Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut. Und meine Kollegen sollen das schreiben, was sie schreiben wollen. Ne? Ich bin gegen Zensur. Ich würde hoffen, dass sie entdecken, wie befreiend es ist, objektiv zu werden. Wenn du objektiv bist, dann musst du niemandem gehorchen. Nur der Wahrheit gehorchen. Na, Wahrheit, Fakten, Figuren, etc. Und es gibt Darstellungen und Narrative in der Medienlandschaft. Ich weiß, weil ich über die Jahre hinweg für verschiedene Zeitungen auch hier in Deutschland geschrieben habe, von Milieu bis zum Mainstream. Na, und was Israel und Gaza und so betrifft, da gibt es so viele Vorurteile, Stereotype, einige tatsächlich nur durch Ignoranz entstanden, andere durch Indifferenz. Man schaut nicht nach. Wie oft habe ich bei linksliberalen Zeitungen, auch wo ich tätig war, auf Falschmeldungen hingewiesen. Zum Beispiel auf Tom Fletchers Meldung von der UNO, dass innerhalb von 48 Stunden in Gaza 14.000 Babys sterben würde, wenn XY, und das stellte sich heraus als falsch. Später wurde erklärt, er meinte eigentlich nicht in 48 Stunden, sondern über den Zeitraum eines Jahres würden 14.000 Kinder, nicht nur Babys, sehr krank werden. Auch schlimm. Auch schlimm. Wenn es zu vermeiden ist, wäre es super. Auch schlimm. Aber nicht 14.000 Babys in 48 Stunden. Und als diese Korrektur, als diese Richtigstellung gemacht wurde, waren die Medien meist nicht besonders daran interessiert, das zu betonen. Das hat mich sehr enttäuscht. Ich habe mich mit etlichen da in einer gewissen Redaktion auseinandergesetzt, auch bis zur Chefredaktion empor. Und die Reaktion war im Grunde genommen, ja, es ist gelaufen, es ist raus. So nach dem Motto, man werde irgendwas anderes finden. Oder wenn ich betone, wenn die Leute laufen, darüber reden und behaupten, Tausende, zigtausende Menschen in Gaza würden durch Verhungern sterben. Und das sich so festsetzt, dass die Medien nicht nachfragen. Und dann, wie ich in meinem eigenen Newsletter darauf hingewiesen habe, dann kommt von der Hamas, vom Gesundheitsministerium der Hamas, die Angabe in seit dem 7. Oktober, seit dem Kriege bis August dieses Jahres, seien 313 Menschen an Hunger in Gaza verstorben. 313. Nicht 313.000, nicht 31.300, nicht 3.130, 313. Ja, für die Betroffenen, der Familien, ist das nach wie vor tragisch. Es ist nichts Schönes daran. Aber 313 Menschen seit Kriegsbeginn und nicht zigtausende, das sagt die Hamas selbst, das gibt die Hamas selbst zu. Na, und insofern hätten die Medien eigentlich bereit sein, das zu verbreiten. Die verbreiten so viele andere Angaben aus dem Hamas-Ministerium der Wahrheit, nicht wahr? Aber ausgerechnet das, etwas, was diesem Narrativ von tausenden verhungernden Menschen in einem Lande, wo es nur einen Nutella-Laden gibt, von 1.100 Menschen, die durch Verhungern sterben das ist falsch. Na? Und dass die Hamas das veröffentlicht hat und das geklärt hat, würde kaum aufgegriffen. Und ich würde hoffen, dass es diese Bereitschaft dafür gibt, für beide Seiten belastende und entlastende Angaben zu veröffentlichen. Und dann überlasse es den Lesenden und den Zuschauern, Glauben zu schenken, nach Gutdünken, nach dem eigenen Gefühl. Aber erst nachdem die Fakten veröffentlicht werden und nicht, dass einige Sachen verschwiegen werden, weil die nicht so richtig passen. Ich würde hoffen, dass die Presse diese Stufe des Erwachsenseins erreicht, weil bislang kollektiv betrachtet, nicht die ganze Presse natürlich, ich will auch nicht pauschal das sagen, aber kollektiv betrachtet müsste man weiterkommen, weil es ist sehr pathetisch, was da man sieht. Und wenn man zurückschaut, 80 plus Jahre zurück und gewisse Zeitungen hier in Deutschland liest, ich muss die Namen nicht nennen, und sehen, was für Vorurteile gegen jüdische Menschen da verbreitet würden. Blood libel ist das, Ritualmordlegende. Und dann liest man, was heute über Israel geschrieben wird, Massenmord betrieben und dies und das, ohne dass die Hamas kritisiert werden, ohne dass entlastende Angaben veröffentlicht werden, ohne dass darauf hingewiesen, dass die Hamas die eigenen Menschen als Schutzschild und so benutzen, das ist unprofessionell und es wird sehr, sehr, ja, wenn man in der Zukunft zurückschaut, wird man sagen, sind die schon wieder darauf eingefallen? Und ich hoffe, dass man erwachsen wird, dass man objektiver wird und man muss nicht Partei für Israel ergreifen, einfach die Tatsachen berichten.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Schlusswort, weil diese Narrative einfach bei der Zivilbevölkerung angekommen sind. Es wird viel nachgeplappert und es ist ein direktes Resultat genau dessen, was du gerade beschrieben hast. Ich habe heute ganz wild gehört von jemanden auf der aktuellen Gaza-Flottille, die auf ihrem Instagram-Kanal behauptet hat, es sind mittlerweile 700.000 Tote in Gaza zu beklagen, 350.000 davon Kinder. Aber man müsse mit dem Zehnfachen rechnen, wenn man den Fakten gerecht werden wolle.
Okay, Mathe war offenbar nicht ein Leistungsfach von diesen Menschen da. Sonst müssen die das erklären. Es gibt maximal etwa 2 Millionen Menschen in Gaza und leider viele davon in Elend jetzt. Dafür ist Israel nicht verantwortlich, nicht ursächlich verantwortlich und nicht verantwortlich, dass die Menschen in Gaza von der Hamas gleichsam gegeißelt werden. Nicht wahr? Es gibt Elend in Gaza, aber man muss auch berücksichtigen, es gibt einen Staat im Nahen Osten, in dem Juden und 2 Millionen arabischstämmige Menschen weitestgehend friedlich zusammenleben. Dieser Staat heißt Israel. Israel ist nicht darauf bedacht, 2 Millionen Menschen in einem Nachbarstaat umzubringen, wenn Israel mit den eigenen arabischstämmigen Bürgern zurechtkommt. Ich meine, es ist absurd. Aber dass man nicht einmal, wie gesagt, Mathe war offenbar kein Leistungsfach von diesen Menschen in der Flottille. Wie die überhaupt navigieren können, weiß ich nicht. Ich beherrsche die maritime Navigation, aber ich stelle fest, dass diese Menschen und diese Flottille meist irgendwo im Hafen bleiben und über wie böse Israel sein, zwitschern und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die Leute, wie du erwähnt hast, die Leute fallen trotzdem darauf ein. Und das ist sehr gefährlich. Es schadet schließlich nicht nur Juden und Israelis. es schadet, es fügt der ganzen Gesellschaft Schaden zu. Wenn die Leute so leicht zu haben sind, dann ist schließlich spielt es keine Rolle, ob diese Gefahr von links oder von rechts kommt. Na, Demagogen sind Demagogen, Demagogen sind demokratiefeindlich. Na, und wer wird als nächster dran sein? Ich werfe auch der Free-Palestine-Bewegung vor, andere Menschen im Stich gelassen zu haben. Im Stich gelassen zu haben, queere Menschen geopfert auf dem Altar des Zeitgeistes. Leute sagen mir, es sei islamophob, mich jetzt für queere Rechte einzusetzen. So weit ist es gekommen. Na? Und
da weiß man, ich gar nicht, was ich zu sagen soll.
Ja, ja. Wenn man mit großen Leuten spricht, oder du sagst, die sagen, hast du gesagt, das Zehnfache von 700.000 oder so, meine, und das ernsthaft meinen und Leute, das so etwas ernsthaft glauben, schenken. Na? Und diese Leute dürfen Führerschein machen und Boote und Flugzeuge führen und sowas. Ich meine, es ist gefährlich. Wann hört es auf? Es ist wie gegen eine Sekte zu kämpfen, nicht wahr? Oder gegen Heroinsüchtige. Und das ist, was es sehr gefährlich macht. Es ist, so. Ich sage mal so, wir brauchen den Weckruf, ja? Man sagt Wake-up Call auf Englisch, ne? Wir brauchen den Weckruf, weil die Leute sahen jetzt irgendwie in einem Zustand, den ich als Trance oder Halluzinationen bezeichnen würde.
Oder im Zeitalter der Postkompetenz.
Ja, das auch. Aber wie gesagt, wo hört es auf? Das sind im Sorge dieser Bewegung sind viele Menschen, die man als gebildet bezeichnen würde. Mhm. Menschen mit diesen Ansichten jetzt, vor allem Dingen, die jungen Menschen, die werden eines Tages im Bundestag sitzen. Was für Fraktionen werden sich dann bilden? Was für Allianzen? Was für Bündnisse? Übrigens müssen wir über das Rechts-Links-Paradigma hinausdenken. Na, diese sagenumwobene Brandmauer gegen den Antisemitismus in Deutschland, diese Mauer abgefackelt von links wie von rechts. Und was bedeuten links und rechts heute, wenn linke Pro-Palästina-Leute, die Hamas würdigen, die Hamas ist grundsätzlich rechtsextrem, ein rechtsextremes Patriarchat, das von Milliardensphären Milizführern geleitet wird. Was hat das mit dem Linkssein zu tun? Es ist so mit meinem Buch und mit meinen Reden und Auftritten und so, und auch mit Kabarett weise ich darauf hin, auf die Absurdität hin und auch auf die Gefährlichkeit dieser Bewegung hin. Es hat eine wirklich neue Qualität und ich sehe niemanden so wirklich ernsthaft daran interessiert oder kaum jemand. Ich bin daran interessiert. Ich schaue in den Spiegel und ich sage, okay, da sind gleich zwei. Kaum Leute, die sich dafür interessieren, zu sagen, okay, wie kommen wir runter? Wie kommen wir runter von dieser Situation? Und auch, ich erinnere daran, die Free-Palestine-Bewegung hat keine demokratischen Ziele. Die reden nicht über was für Frauenrechte, was für LGBTQ-Rechte die einführen würden, Kinderschutzrechte, Bürgerrechte etc. Das ist nicht einmal auf dem Tisch bei denen. Es ist nicht auf dem Tisch. Die wollen Israel zerstören. Die sind von Hass und Ignoranz getrieben. Und die haben die haben eigentlich keinen weiteren Plan. Das ist eine große Gefahr. Und das mit Meinungsfreiheit zu verwechseln, ist sehr, sehr gefährlich.
Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle einen guten Punkt setzen, um dann auch nochmal darauf hinzuweisen, deinen Text bei uns zu lesen und auch dein Buch. Sehr empfehlenswert. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit für das Interview genommen hast. Und wir wünschen dir auch viel Erfolg mit deinem Buch, mit deiner Arbeit. Und danke, dass du so eine stabile Stimme bist.
Gerne. Shalom.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.